Ja, hi, danke, dass ich hier sein darf. Es ist sehr großartig. Es ist auch sehr großartig, sehr viele Leute hier zu sehen. Das freut mich, dass ihr euch dafür interessiert, was ich da so gebastelt habe. Vielleicht so die übliche About Slide. Ich bin der Windfisch. Ich mache was mit Computern. Ich komme aus Erlangen. Ich bin beim Bits & Bugs. Das ist der Verein mit diesem wunderschönen Logo hier. Und ich habe da so ein GitHub, da könnt ihr mal irgendwann draufklicken oder ihr lasst es. So wichtig ist es nicht. Wichtiger ist die Katze. Warum? Warum machen wir das? Naja, weil so ein Boston Dynamics Spot, der Hund, der ist ja schon ganz cool. Aber irgendwie hat mich die Katze mehr abgeholt als das große Ding mit dem potenziellen Maschinengewehr auf dem Rücken. Die Katze hat als großes Feature, die Motoren sind nicht stark genug, ein Maschinengewehr tragen zu können. Die ist relativ günstig, es ist ein DIY-Projekt. Ich habe, ich glaube insgesamt steckt da Hardware für unter 50 Euro drin. Und sie hat 3 Freiheitsgrade pro Bein. Das ist wichtig, weil es gibt andere Projekte, die haben nur 2 Freiheitsgrade. Das heißt nur ein Ellenbogengelenk und hier so ein Gelenk. Aber ich wollte auch dieses Gelenk haben, damit sie sich halt auch ein bisschen zur Seite neigen kann. Und da gibt es teure Sachen, aber da gibt es nichts in günstig. Was kann der Gerät noch? Der Gerät kann seinen Strom messen, den er an den verschiedenen Beinen verbraucht. Und sie kann, sie hat einen Gleichgewichtssinn, dadurch, dass halt so eine MPU 6050 drin ist, also der durchschnittliche Gyro- und IMU-Sensor, der in jedem zweiten Projekt verbaut ist. Ein bisschen was zu diesem Talk. Ich habe viel zu viele Slides für viel zu wenig Zeit, deswegen werde ich da jetzt ein bisschen durchrushen, in der Hoffnung, dass wir später dann noch Zeit für eine Fragerunde haben. Sorry dafür. Und ich werde viel in die Breite gehen in dem Talk, aber dafür wenig in die Tiefe, weil das Interessante an diesem Projekt war, dass es unglaublich viele verschiedene Themen gestreift hat oder auch mehr als nur gestreift hat. Und man kann in jedes einzelne davon beliebig tief reingehen, aber dann werden wir hier nicht fertig. Und um ehrlich zu sein, habe ich viele dieser Themen auch noch nicht endgültig so raus und geklärt, dass ich da jetzt wüsste, was Sache ist. Wir schauen uns die Hardware-Seite an. Von der, wie wir zu den Schnittdaten für den Lasercutter kommen, also das 3D-Modell bauen, was man da für Servomotoren verbauen kann, wie man diese Platine entwerfen kann und bauen kann. Wir schauen uns auch die Software-Seite an, was läuft da überhaupt auf dem Mikrocontroller. Wie mache ich so Späße wie Inverse Kinematics? Das ist das Problem von, ich habe jetzt Motoren, die können sich drehen an verschiedenen Gelenken, aber am Ende will ich ja die Pfote an eine bestimmte Position tun. Wie müssen, auf welchen Winkel muss ich alle meine Gelenke stellen, um dahin zu kommen? Wir schauen uns Gangmuster an, weil so ein vierbeiniger Roboter kann auf sehr viele verschiedene Weisen laufen und alle haben Vor- und Nachteile. Muss man auch mal drüber nachdenken. Und wie fallen wir dabei nicht um? Also Regelungstechnik ist auch so ein Thema. Das, yay, Spaß. Ja, warum machen wir das? Weil Roboter cool sind natürlich. Weil wir uns keinen Spot leisten können oder wollen. Und weil das natürlich ein hervorragendes Bastel- und Lernprojekt für einen selbst ist, aber auch für andere Menschen. Das ist zumindest meine initiale Hoffnung gewesen. Da reden wir am Ende nochmal drüber, wie, ob ich da wirklich hingekommen bin. Die Idee ist, dass da was für große und für kleine Hacker dabei ist. Die großen Hacker können sich mit Regelungstechnik beschäftigen, mit Orientierung im Raum, wie laufe ich nicht gegen Wände, solche Sachen. Und die kleinen Hacker können schon mal anfangen, mit dem Ding ferngesteuert rumzulaufen und sich zu freuen. Oder vielleicht sogar Laufmuster einzuprogrammieren und da mal rum zu experimentieren. Das war so meine initiale Idee. Jo, warum nehme ich nichts Fertiges? Da gibt es doch schon was. In der Tat gibt es da schon was, aber es gibt gar nicht so viel tatsächlich. Es gibt verschiedene Projekte. Es gibt Projekte in dieser Sorte, die sind dann aber wesentlich professioneller und wesentlich teurer. Also da sind wir deutlich näher am Spot dran als dieses Projekt jetzt. Auf der anderen Seite gibt es die Paytoy Nibble, die ist hier im Bild. Das ist eine relativ knuffige kleine Katze und die hat, wie ihr vielleicht seht, auch schon ein bisschen als Inspiration gedient. Die hat zwei Nachteile. Der eine, was für mich ein Killer-Argument war, sie hat eben dieses dritte Gelenk nicht. Also sie kann wirklich nur dieses da und dieses da machen. Und das andere ist, sie ist schon ganz schön teuer für das, was sie ist. Also hardwaremäßig ist, okay, sie hat deutlich, also angeblich deutlich bessere Motoren verbaut als ich. Also einfach hochwertigere, kompatible. Aber der Preis ist schon weit über 100 Euro und schon ganz schön happig als irgendwie Spielzeug. Genau. Dann reden wir mal über die Hardware. Wie bauen wir eigentlich so eine Katze? Wir brauchen irgendwie ein CAD-Programm. Wer von euch hat schon mal FreeCAD verwendet? Wer mag FreeCAD? Wer hat schon mal OpenSCAD verwendet? OpenSCAD? Wer mag OpenSCAD? Ja, die Hände sind immer ganz schön wenig, wenn man fragt, ob die Leute das Programm auch mögen. Ich mag auch beide nicht. Deswegen habe ich was anderes ausprobiert. Nämlich Build123D oder B3D in abgekürzt. Und das ist ein interessanter Ansatz. Das ist so ein bisschen das Beste aus beiden Welten, denn es benutzt den Geometriekernel von FreeCAD. Und wer FreeCAD schon mal in der Hand hatte, weiß, das Ding ist ganz schön mächtig und einfach so, dass die Engine dahinter, die ist schon eigentlich relativ gut. Also die ist schon okay. Und man kann halt in FreeCAD zum Beispiel auf Flächen was draufbauen oder man kann sagen, diese Kante möchte ich aber bitte abgeschrägt haben. Und das sind alles so Sachen, OpenSCAD kann sowas nicht. In OpenSCAD kann ich nicht über meine Geometrie reasonen, nachdenken, arbeiten. Ich kann da halt irgendwie versuchen, einen Würfel diagonal irgendwo hinzusetzen, um die abgeschrägte Ecke zu kriegen, aber so richtig Spaß macht das halt nicht. Auf der anderen Seite, der große Vorteil von OpenSCAD ist halt, ich kann halt Code schreiben und ich bin halt Softwarebastler, das ist mein natürlicher Lebensraum. Ich weiß, wie ich mit Code umgehe, ich kann Texteditoren bedienen, ich kann Git bedienen, das sind alles Sachen, die gar nicht so gut funktionieren bei FreeCAD, aber deswegen so eine Code-Plattform sehr schön ist. Und Build123D verwendet die gleiche Engine, die FreeCAD verwendet, nämlich OpenCascade, aber ist Code. Das ist ein Python, eine Python-Bibliothek. Und also ich kann beliebig viel über Build123D erzählen. Ich möchte mich jetzt mal auf eines der wirklich Killer-Features, die ich darin gesehen habe, beschränken, nämlich Laschen erzeugen. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr Sachen lasercuttet, dann wollt ihr die ja so ineinander stecken und dann baut ihr so Finger, die so ineinander greifen müssen. Und wer das schon mal mit FreeCAD versucht hat, ist wahrscheinlich schon mal ein bisschen blöd dabei geworden. Wenn man die von Hand designt, dann wird man halt wirklich bescheuert. Wenn man die, es gibt da so eine Lasercutting-Workbench, ich habe die niemals verstanden, wie sie funktioniert. In OpenSCAD kann man sich das schon irgendwie hincoden, aber es ist halt auch irgendwie schmerzhaft. Und in Build123D geht das schon relativ hübsch. Also erstmal bauen wir mal diese zwei Objekte, die ich danach ineinander stecken möchte. Da seht ihr jetzt schon mal so Code, der jetzt nicht unähnlich zu OpenSCAD aussieht. Also ich kann sagen, naja, ich will einen Kreis, ich will den an irgendeiner Location haben. Ich will dann auch noch ein Rechteck haben an einer Location. Und dann kann ich da eine Hülle drüber machen, dass ich halt diese unten Rechteck, oben Kreis Form bekomme, die rote Form. Dann kann ich da noch ein paar mehr Details machen und dann kann ich um 3 mm extrudieren. damit ich halt nicht eine Zeichnung habe, sondern ein dreidimensionales Objekt. Auf ähnliche Weise kann ich mir das gelbe Objekt bauen. Soweit so OpenSCAD. Oder auch FreeCAD. Jetzt kann ich diese beiden Objekte miteinander schneiden. Also ich habe die jetzt so designt und so hingelegt, dass die ineinander stecken. Das geht physikalisch natürlich nicht. Jetzt kann ich die Schnittmenge dieser beiden Objekte bestimmen und das gibt mir eben diesen Stift, der hier so in rot-gelb, rot-gelb dargestellt ist. Und jetzt kann ich, und da wird es jetzt spannend, über diese Intersection kann ich mir die Edges holen. Also die Edges sind alle Kanten dieser Intersection. Und jetzt kann ich einfach Python schreiben. Einfach Python-Code, um diese Edges mal nach Länge zu sortieren. Und die längste Edge, die interessiert mich. Also eine von den vier längsten Edges, weil vier sind gleich lang. Und da wird es jetzt spannend. Jetzt kann ich nämlich entlang dieser Edge, diesen Stift, den ich da habe, in Scheibchen schneiden. Und dann bekomme ich diese roten und gelben immer abwechselnden Würfel. Das heißt, ich habe quasi meine rote Menge, die roten Stücke. Da tue ich halt immer jedes zweite Würfelchen rein und die gelben bekommen halt die anderen zweiten Würfelchen. Wie man das in Scheibchen schneiden macht, das brauchen wir nicht drüber reden. Das ist halt Code und man liest da halt mal die Doku und dann findet man die entsprechenden Funktionen. Aber dass das geht, ist cool. Und jetzt kann ich natürlich sagen, naja, hey, gib mir mal mein rotes Objekt, aber nimm mal diese Schnittmenge raus. Aber die roten Würfel will ich haben. Und dann bekomme ich ein rotes Objekt, das halt so Einkerbungen hat. Und beim gelben Objekt kann ich das gleiche machen. Und dann habe ich zwei Stücke, die sich so ineinander stecken lassen und die nicht mehr überlappen. Und das ist relativ cool. So angenehm habe ich es mit keinem der anderen beiden Programme bisher hinbekommen. Man kann da auch noch sehr schöne Nachbearbeitung machen. Wer schon mal Laser gecuttet hat, weiß, so ein Laser schneidet ja doch in einem gewissen Radius das Material weg. Also der ist nicht unendlich dünn. Deswegen muss man seine Schnitte nachträglich noch ein bisschen so anpassen, dass es dann halt wieder passt und nicht wackelt. Kann man auch noch machen. Schöne Sache. Dauert übrigens, also OpenSCAD kann das ja auch, aber OpenSCAD ist ganz schön langsam, wenn man das macht. Der OpenCascade-Kernel kann das schnell. Ja, dieses B3D. Was kann ich da insgesamt jetzt drüber sagen? Das Ding ist in aktiver Entwicklung. Ich habe das vor einem guten Jahr das erste Mal benutzt. Da war es unfassbar buggy. Ich habe literally irgendwie eine handgepatchte Version für dieses Katzenprojekt gebraucht, wo ich irgendwie 10 Bugs gefixt habe und dabei 12 neue Bugs eingeführt habe, aber die 12 haben mich nicht interessiert. Und ich würde mir generell, so wie immer, wenn man Python in der Hand hat, stärkere Datentypen wünschen. Also man hat, es ist halt alles irgendwie ein Objekt. 2D, 3D, völlig egal, ist ein Objekt. Mittlerweile, also vor einem Jahr waren wir bei Version 0.2, Punkt Schlag mich tot. Jetzt sind wir bei 0.9. Da hat sich wirklich viel getan. Also nicht nur in der Nummerierung. Wir haben auch ein bisschen Bitrot dabei. Also ich habe das Projekt einfach nochmal versucht zu bauen. Geht nicht. Die Version möchte gerne einen irgendwie NumPy-Konflikt und dann datet man halt mal alles ab und dann stellt man fest, oh, geht aber nicht, weil meine Python-Version auf dem System ist zu neu. Auf der anderen Seite habe ich dann halt mal nicht die gepinnten Versionen genommen, sondern die aktuellen und dann ging es wieder. Also im Grunde genommen ist das schon alles sehr okay. Sie scheinen sich um Kompatibilität zu bemühen und das ist sehr erfreulich. Mein Urteil zu diesem Projekt ist, ich finde es sehr vielversprechend. Ich finde, das ist ein sehr cooles Projekt, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ich würde es wiederverwenden. und das scheint immer besser zu werden. Falls ihr euch dafür interessiert, hier ist der Link zu dem Projekt. Kann man sich auch einfach mal, kommt man relativ schnell zu Ergebnissen tatsächlich. Okay, dann kommen wir zu einem relativ unterschiedlichen Thema. Jetzt habe ich mir meine Katze gelasert, habe sie zusammengesteckt. Wie kommt jetzt Bewegung in die Katze? Dafür brauche ich irgendwie Servomotoren. Und weil wir 3 Stück pro Bein brauchen, brauchen wir 12 Stück insgesamt. Das läppert sich. Wenn so ein Motor irgendwie 5 oder 10 Euro kostet, dann ist das sehr schnell sehr viel Geld. Deswegen wollen wir sehr, sehr billige Motoren verwenden gerne. Außerdem wollen wir gerne Servomotoren haben und nicht normale Motoren, weil Servomotoren haben den Vorteil, dass ich ihnen sagen kann, fahr dahin und dann fahren sie eine Position an. Im normalen Motor sage ich, fahr nach links und dann dreht er sich so lange, bis ich sage, hör auf. Und ja, das Position anfahren ist genau das, was wir hier wollen. Diese Servomotoren gibt es in allen möglichen Größen und Formen. Leute, die Modellflieger bauen oder sowas, haben die bestimmt schon mal gesehen oder auch Modellautos. Das sind diese 9G Mikroservos. Die sind in praktisch jedem billigen und auch teuren Tragflächenmodellflugzeug drin. In Rennautos, glaube ich, tendiert man eher zu den größeren Dingern, weil die dann doch mal ein bisschen mehr Last tragen müssen. Aber ja, die sind billig, die sind klein und die sind technisch fragwürdig. Aber das passt ja eigentlich. Man kriegt die für 1 bis 2 Euro das Stück. Guter Match. Wie steuere ich die Teile an? Diese Servomotoren möchten gerne ein PWM-Signal, also ein pulsweitenmoduliertes Signal. Und das ist einfach ein elektrisches Signal, das ist die meiste Zeit low, also 0 Volt. Und immer mal wieder ist es auf 3 Volt oder 5 Volt, die sind da jetzt nicht so picky, was man ihnen gibt. Und der Servo schaut sich quasi an, wie lang ist dieser Puls. Und abhängig davon, wie lang er ist, fährt er dann an eine bestimmte Position. Kurze Pulse machen, dass er sich nach links dreht, lange Pulse machen, dass er sich nach rechts dreht oder andersrum. Gut, jetzt haben wir da Motoren drin. Wie steuere ich die Dinge aber an? Okay, wir können irgendwie einen Mikrocontroller nehmen, schön, aber ich muss ja trotzdem irgendwie die Kabel anschließen. Und für so eine Platine braucht man nicht viel. Die erste Platine ist wirklich eine Lochrasterplatine vom, ich weiß nicht, ob vom Pollen oder vom AliExpress, aber ist irgend so ein Prototyping-Board. Und das, dann habe ich da halt irgendwie so ein paar Buchsenleisten, ein paar Stiftleisten drauf gelötet und auf der Rückseite ein paar Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen mit Fädeldraht. Und dann ist das alles aneinander. Dann setzt man da noch ein Raspi Pico oben drauf. Das ist ein wunderschöner Mikrocontroller, der kostet irgendwie 5 Euro, hat WLAN, hat mehr PWM-Kanäle als sogar für dieses Projekt gebraucht werden, was nicht viele haben. Er hat Analog-Digital-Konverter, das wird später noch nützlich. Er hat USB, es ist kinderleicht zu bedienen. Man muss nicht mehr mit irgendwelchen Flashing-Adaptern rumspielen, super Sache. Genau. Das ist die erste Platine gewesen. Die zweite Platine ist dann doch ein bisschen cooler geworden, auch ein bisschen professioneller hergestellt, weil da kam jetzt dann die Strommessung dazu. Wie messe ich so einen Strom von so einem Motor? Naja, ganz naiv kann ich jetzt erstmal diesen Motor dahin bauen und ihm sein PWM-Signal füttern und seine 5 Volt und so, also Plus und Minus anschließen und dann ist gut. Wenn ich jetzt in den Pfad zum Minuspol noch einen ganz, ganz kleinen Widerstand einbaue, also so 0,2 Ohm oder sowas, wirklich ganz, ganz wenig, dann fällt da, je mehr Strom der verbraucht, desto mehr Spannung fällt über diesen Widerstand ab. das, weil der Widerstand so klein ist, ist das noch nicht genug Spannung, dass der irgendwie nennenswert heiß wird oder dass wir da irgendwie großartig Leistung verlieren. Aber wir können sie messen. Wenn ich die jetzt direkt in mein Raspberry Pico stecke, dann kann ich da aber nicht viel messen. Zuallererst müssen wir das Signal mal filtern. Weil diese Servos haben einen echt schmutzigen, eine echt schmutzige Stromaufnahme. Die haben sehr piekige Stromaufnahme. Deswegen machen wir da quasi so ein gleitendes Mittel, also einfach einen ganz einfachen Tiefpassfilter drüber. Dann, ihr erinnert euch, wir haben 3 Analog-Digital-Wandler, aber wir haben irgendwie 12 Beine. Also brauchen wir noch einen Multiplexer, mit dem wir 4 verschiedene Motoren nacheinander an einen Eingang legen können. Das heißt, insgesamt können wir 12 Motoren an unsere 3 Eingänge legen. Da brauchen wir dann natürlich irgendwie 2 Steuerleitungen von Raspi, um zu sagen, welchen Motor wollen wir gerade messen. Und das, was ihr seht, haben wir natürlich 3-mal für 3 4er Gruppen von Motoren. Und dann müssen wir unser Signal noch verstärken, weil das sind echt sehr kleine Spannungen, die hätten wir gerne größer. Dann nehmen wir einfach den billigsten Operationsverstärker, den wir finden können. Ich glaube, es ist einfach ein LM324. Und nehmen die ganz einfache Verstärkungsschaltung, die man im Internet findet, wenn man sucht nach Op-Amp-Spannungsverstärkung. Und dann verstärkt uns das Ding, verzehnfacht bzw. verelffacht uns die Spannung, die da reinkommt. Und so kann das Raspberry Pico das dann ganz gut messen. Und wenn wir dann eben diesen Multiplexer schnell durchschalten, dann können wir nacheinander alle 4 Motoren messen. Weil wir immer 3 Eingänge auf einmal haben, können wir dadurch alle 12 messen. Ja, wie macht man das dann? Da nimmt man dann halt KiCad. Wer von euch hatte KiCad schon mal in der Hand? Das sind praktisch alle, 2/3 vielleicht. KiCad ist einfach eine sehr ausgereifte Software mittlerweile, uneingeschränkt zu empfehlen. Man kann damit Schaltpläne machen, man kann damit Platinen designen und am Ende fallen einem die Fertigungsdateien raus, die man direkt zum Chinesen oder auch Nicht-Chinesen oder FabLab des Vertrauens geben kann und dann hat man Platinen. Gut, jetzt haben wir eine Katze. Jetzt kann die aber irgendwie noch nicht so viel, weil wir brauchen irgendwie noch Software. Lasst uns über Python reden. MicroPython ist schon relativ cool. Das kann man einfach einmal auf diese Raspberry Picos installieren und dann hat man da einfach einen Python-Interpreter drauf. Einfach per USB anstecken, hat man ein serielles Device, kann man einfach tippen und man tippt, wie wenn man eine Python-Konsole aufgemacht hat. Super, super Sache, weil man kann einfach jetzt schon die Servos einfach mal irgendwo hinbewegen. Einfach mal gucken, ob die gehen. Und dann feststellen, dass man sie krumm eingebaut hat und die nicht in Mittelstellung waren, als man sie montiert hat und man erstmal alles wieder auseinandernehmen darf. Yay. Das andere coole Feature an diesem MicroPython ist, es bringt ein Dateisystem mit. Ich kann da einfach Dateien öffnen und schreiben und Logdateien anlegen, ohne dass ich irgendwas machen muss. Und das bringt dann auch die Infrastruktur mit, dass ich auf meinem Computer hinterher die Dateien runterladen kann. Das ist saupraktisch. Genau. Dann reden wir mal sehr kurz über Inverse Kinematics. Das ist, wie ich vorhin schon angeteasert habe, das Problem, wie kriege ich den Fuß meiner Katze an eine Position? Welche Drehwinkel brauche ich dafür? Die Antwort ist gleichermaßen simpel und kompliziert. Es ist halt Mathe, ne? Man macht da ganz, ganz, ganz viel Mathe. Man hat da sehr große Matrizen, also so groß sind sie nicht, aber sie werden irgendwann sehr komplex und dann verrechnet man sich da 3-mal und dann wirft man alles weg und lässt das Wolfram Alpha nochmal nachrechnen und irgendwann hat man einen Code, wo man nicht versteht, warum man hier das Vorzeichen flippen muss, aber wenn ich das Vorzeichen flippe, dann geht's. Und dann flippt man das Vorzeichen halt. Genau. Und dann fährt das Bein dahin, wo man das möchte. Meistens. Und jetzt wird es langsam schwierig. Stehen ist nämlich schwierig. Nicht nur, wenn man 3 Chunk getrunken hat, sondern auch, wenn man eine Roboterkatze ist. Insbesondere, wenn man eine 4-beinige Roboterkatze ist. Denn wer schon mal auf einem Stuhl gesessen ist oder wer schon mal an einem Tisch gesessen ist, der weiß, 4 Beine sind eines zu viel. Das wackelt immer. Irgendeins ist immer in der Luft. Und da muss man den Bierfilz drunter schieben. Aber wir sind ja eine Katze, wir haben ja Motoren. Wir können unsere Höhe von unserem Bein ja verändern. Jetzt müsste man nur halt wissen, welches Bein schwebt gerade. Dafür ist diese Strommessung ganz nützlich. Also, Spoiler. Wir wollen jetzt natürlich, dass jedes Bein die gleiche Gewichtskraft hat. Also wenn unsere Katze, ich weiß nicht, x Gramm wiegt, dann will ich, dass jedes dieser Beine mit x Viertel Gramm belastet ist. Und wenn es dann eine Ungleichheit gibt, wenn ein Bein zu wenig Last trägt, dann schwebt das. Das heißt, ich muss dieses Bein ein bisschen weiter runter Richtung Boden drücken, damit es mehr Kraft aufnimmt. Und wenn ein Bein zu viel hat, natürlich genau umgekehrt. Ja, Kraft messen ist halt schwierig, ne? Deswegen messen wir stattdessen einfach den Strom. Das ist gar nicht so eine gute Approximation, aber es ist eine gut genug Approximation, wie ich herausgefunden habe. Strommessung hat einen riesigen Nachteil. Wenn der Motor sich bewegt, dann könnt ihr die halt in die Tonne kloppen, weil dann seht ihr da halt nicht nur die Gewichtskraft, sondern halt auch die Reibung des Motors intern. Aber solange der Motor stillsteht, könnt ihr damit einigermaßen akkurat messen, wie sehr gerade gegen diesen Motor gedrückt wird. Kann man auch mal ausprobieren. Man kann sich da einfach mal als CSV-Datei diese Stromaufnahme plotten lassen und dann einfach mal so ein bisschen gegen dieses Servohorn drücken. Und dann sieht man im Graphen, wie man gedrückt hat. Ist cool. Und dann machen wir das Gleiche. Zu wenig Strom, Bein nach unten, zu viel Strom, Bein nach oben. Das ist einfach ein ganz, ganz simpler Proportionalregler. Der tut im Grunde genommen, was ich genau gesagt habe. Wir messen den durchschnittlichen Strom über alle Beine und dann gucken wir, welches Bein zu viel oder zu wenig hat. Und je mehr ein Bein zu viel hat, desto mehr steuern wir dieses Bein auch gegen. Und das machen wir sehr, sehr, sehr sanft, weil wir ja eigentlich gar nicht unsere Beine in Bewegung haben wollen, weil da die ganze Messung kaputt geht. Aber wenn wir das ganz, ganz, ganz langsam machen, dann funktioniert's. Das hat coole Nebeneffekte. Das macht nämlich, dass die Katze plötzlich ein complianter Mechanismus wird. Das heißt, ich kann sie dann quasi einfach in eine Position zwingen und die Beine regeln quasi hinterher und bleiben auf dem Boden. Das heißt, wenn ich die Katze hinten runter drücke und vorne hoch, dann regeln die Beine da entsprechend nach. Das ist ungewollt, aber cool. Und ja, dann kann man das mal ausprobieren. Und dann kann man dann noch zusätzlich die IMU verwenden, also die Inertial Measurement Unit, die mir mein Gleichgewicht sind, die mir sagt, ob ich gerade parallel zum Boden stehe oder ob ich in irgendeine Richtung gekippt bin. Und wenn ich in irgendeine Richtung gekippt bin, dann kann ich natürlich sagen, naja, ich will gerade aber eine Kräfteungleichheit haben. Wenn ich zu weit nach rechts gekippt bin, dann will ich ja nach links kippen. Das bedeutet, ich will, dass das rechte Bein mehr sich vom Boden wegdrückt und das linke Bein stattdessen einknickt, damit ich eben diese Kippung mache. Den Code habe ich jetzt nicht auf den Folien, aber das ist halt literally, wie der Code funktioniert. Und dann hat man das da. Dass die Katze so auf und ab wippt, ist ein Feature. Weil turns out, so ein bisschen Bewegung braucht man tatsächlich doch mal in den Motoren, weil ansonsten funktioniert diese Kraftmessung auch nicht wirklich. Es ist alles ein Kreuz mit dieser ganzen Geschichte, aber hey, es funktioniert. Und also wie ihr seht, dass fast immer sind die Beine wirklich auf dem Boden. Und davon habe ich jetzt kein Video, aber wenn man da jetzt eine Holzscheibe oder irgendwas unter ein Bein legt, dass halt quasi ein Bein ein bisschen höher sitzt, dann funktioniert das. Dann macht die das einfach. Da kann man wirklich viel Schindluder betreiben. Also man kann da relativ große Boxen unter so eine Katze stellen und dann steht sie halt komisch da, aber sie steht. Gut, jetzt können wir stehen. Jetzt wollen wir aber eigentlich laufen. Laufen ist echt schwierig. Auch nach drei Chunk, aber auch mit vier Beinen. Denn anders als mit dem Chunk habt ihr jetzt plötzlich auch noch mehrere Möglichkeiten zu laufen. Gut, mit dem Chunk hat man auch irgendwann die Möglichkeit, auf allen Vieren zu gehen, aber dann, das ist eher der zehnte Chunk dann. Aber so ein Tier hat das ja immer. Wir können Schritt laufen. Schritt ist im Grunde genommen die einfachste oder am einfachsten zu implementierende Weise zu laufen. Bei Schritt haben wir immer drei Beine auf dem Boden und eines gerade in der Luft. Das heißt, wir setzen einfach nacheinander ein Bein nach vorne, das nächste Bein nach vorne, das dritte Bein nach vorne, das vierte Bein nach vorne und dann wiederholen wir diesen Zyklus. Und wenn wir jetzt dran gedacht haben, unseren Körper auch mitzubewegen, dass uns nicht einfach nur die Beine nach vorne weglaufen, dann läuft die Katze plötzlich. Wir können aber auch traben. Trab ist eine andere Gangart von Vierbeinern. Beim Trab bewegen sich immer diagonale Beine gleichzeitig. Das seht ihr hier. Da muss man ein bisschen hingucken, aber man sieht es eigentlich dann doch irgendwann. Das vorne rechts und das hinten links Bein bewegen sich immer parallel und die anderen beiden Beine bewegen sich auch immer parallel. Bei Pferdetrab ist es jetzt so, dass da eine kleine Flugphase dabei ist. Bei unserem Trab nicht. Aber wir haben natürlich jetzt immer... Wir stehen halt immer auf zwei Beinen und dann auf den anderen zwei Beinen und dann wieder auf den einen zwei Beinen. Dann gibt es noch den Passgang. Beim Passgang bewegen sich die linken Beine gleichzeitig und die rechten Beine gleichzeitig. Das ist jetzt nicht so üblich bei Pferden und bei Katzen. Das ist eine Gangart, die man eher bei schweren Tieren, bei Elefanten oder bei Kamelen sieht. Deswegen heißen, sagt zumindest Wikipedia, Kamele auch Wüstenschiff, weil dadurch, dass sie immer links, rechts machen, wackeln die so und deswegen werden Leute seekrank, wenn sie auf den Viechern sitzen. Und dann gibt es Galopp. Galopp ist im Grunde genommen, die hinteren Beine springen ab, die vorderen Beine fangen das wieder auf und dann machen wir das immer und immer wieder. In der Realität ist es nicht ganz so einfach, wie ich es gerade beschrieben habe, wie ihr auch seht. Also es ist irgendwie, gibt es einen Rechtsgalopp und einen Linksgalopp, weil, ja, kompliziert. Man kann da auch sehr, sehr lange an so einem Pferd rumzüchten, dass es so galoppiert, wie man das gerne möchte. Es gibt da Meisterschaften für. Für uns ist das alles einfacher. Passgang wollen wir nicht, weil der ist sehr unbalanciert. Wir wollen dieses Schwanken nicht. Also ich will dieses Schwanken nicht ausgleichen müssen. Und Galopp könnt ihr so vergessen mit diesen Motoren. Bleiben Schritt und Trab übrig. Trab setze ich mal in Anführungszeichen, weil wir diese Flugphase uns mal lieber sparen. Und das, ja, Schritt ist einfach. Ist ein viertaktiger Gang, keine Flugphase. Stabil, weil immer drei Beine auf dem Boden sind. Coole Sache. Probieren wir doch direkt als erstes mal aus. Und Trab ist ein Zweitaktgang. Wir lassen die Flugphase weg. Und das ist so halbwegs balanciert, weil dadurch, dass wir diagonale Beine immer haben, stehen wir eigentlich immer im Gleichgewicht. Also wir haben zumindest die Chance, dass wir im Gleichgewicht stehen, anders als beim Passgang. Und dann gucken wir doch mal, wie das Schrittlaufen so aussieht. Was ihr hier seht, in der Vogelperspektivenansicht ist, dass diese Katze ganz schön hier so hin, her, vor, zurück schwankt. Das machen wir deswegen, weil wir immer, wenn wir ein Bein heben und auf drei Beinen stehen, wollen wir unseren Schwerpunkt in dieses Dreieck verlagern, damit wir nicht kippeln. Und weil diese Katze ganz schön unpräzise ist, müssen wir das relativ weit da rein verlagern, sonst kippeln wir manchmal trotzdem. Das könnte man bestimmt besser machen, aber wir wollten es ja einfach. Deswegen haben wir es jetzt erstmal einfach. Genau, aber ihr seht, die Katze läuft. Sie kommt vorwärts. Was ihr nicht seht, sind die schrecklichen Geräusche, die sie manchmal macht. Dazu kommen wir noch. Jetzt wollen wir aber irgendwann mal traben. Beim Traben haben wir schon gesagt, auf zwei Beinen stehen macht, dass wir ja irgendwie kippeln könnten. Wir haben zwar die Chance, im Gleichgewicht zu stehen, aber wir müssen halt auch irgendwie das Gleichgewicht erstmal finden. Also machen wir quasi mal Trab, ohne dass wir wirklich vorwärts gehen. Das heißt, wir ziehen einfach nur Beine. Immer abwechselnd. Die eine Diagonale ziehen wir und dann ziehen wir die andere und dann wieder hin und her. Und da seht ihr schon, boah, so richtig gut sieht es nicht aus. Aber manchmal ist es doch relativ gut. Ihr seht da den Regler in Aktion. Ihr seht da auch den Regler am munter überschwingen, was ich nicht verstehe. Deswegen wird es dann auch irgendwann wieder schlechter. Aber im Grunde genommen funktioniert es halbwegs. Was wir hier machen ist, wir messen quasi, wir ziehen die Beine und wir gucken, in welche Richtung kippen wir. Wenn wir in eine Richtung kippen, dann wissen wir, okay, dann müssen wir unseren Schwerpunkt ein bisschen in die andere Richtung verlagern, dass wir halt jetzt nicht mehr in diese Richtung kippen. Dann ziehen wir die Beine und kippen immer noch in die Richtung, aber weniger schlimm. Also noch ein bisschen mehr verlagern und irgendwann sind wir einigermaßen stabil. Wir müssen hier ja nicht auf einem Bein stehen können, weil so ein Schritt ist ja nach einer halben oder ganzen Sekunde auch einfach wieder zu Ende. Wenn wir langsam genug kippen, ist es halt gut genug. Und gut genug ist, glaube ich, so das Leitmotto dieses Projektes. Für Liebhaber von schönen Diagrammen ist was dabei. Deswegen ist es auch wunderbar praktisch, dass wir da uns einfach Dateien rausschreiben können. Hier seht ihr nämlich genau, was ich gerade beschrieben habe. Ihr seht im obersten Diagramm den Tilt der Katze, also in, wie sie kippt quasi. Ihr seht da quasi die Schrittfolge, also immer wenn so eine Spitze kommt, hat sie da gerade wieder einen Schritt gemacht. Und ihr seht auch, dass quasi alle zweiten, also jeder zweite Peak ist meistens ähnlich zu seinem Vorgänger von zwei Peaks davor. Und die anderen zwei sind auch wieder ähnlich. Das liegt daran, dass wir abwechselnd links und rechts ziehen. Also eine Diagonale und andere Diagonale. Und drunter seht ihr die Schwerpunktverlagerung für den Regler, der für die eine Diagonale zuständig ist und den für die andere. Also diese beiden Regler wechseln sich immer ab, je nachdem, welchen Schritt wir gerade machen. Und ja, das kann man sich sehr lange drauf, da kann man sehr lange drauf starren, dann kann man sehr lange den Bug in seinem Code suchen und dann kann man irgendwann aufgeben und beschließen, naja, es funktioniert ja auch irgendwie gut genug. Und jetzt fehlt uns eigentlich nur noch, dass wir die Beine auch nach vorne schieben dabei. Und schon laufen wir. Und wenn man jetzt ein bisschen schummelt, und einfach die Beine nicht so hoch zieht, dann kippelt man auch gar nicht so viel. Genau, was habe ich gelernt? Wer billig kauft, kauft zweimal. Diese blauen Servos für 1 Euro das Stück, könnt ihr in die Tonne kloppen. Also eigentlich sind die nicht so schlimm, für einen Modellflieger taugen die schon. aber für die Katze nicht. Also dieses Parkinson-Bein, das sie da entwickelt hat, das liegt daran, dass das Poti, also der Motor hat einfach so viel Spiel und das Poti, in dem, das ihm sagt, wo er ist, ist so räudig, dass es sich irgendwann abnutzt. Und das ist nicht so angetrieben. Der Servo glaubt, dass er fix an der Position ist. Die 2 Euro pro Stück Servos, das sind die schwarzen, die werden mit Metallzahnrädern beworben. Das ist ein Scam. Die haben nur ein Metallzahnrad, nämlich ganz vorne. Also das sichtbare Zahnrad, das Metall. Die anderen sind trotzdem Plastik. Nichtsdestotrotz macht das einen signifikanten Unterschied. Die hatte ich in der Vorgängerversion der Katze. Und also an den Servos ist die Vorgängerversion nicht gestorben. Es gibt dann noch die für 3 Euro das Stück. Die sind Vollmetall. Die sind wirklich Vollmetall. Ich habe mal einen aufgemacht. Ich bin noch nicht dazu gekommen, eine Katzeniteration mit den Servos zu bauen. Deswegen weiß ich noch nicht, wie die sonst performen. Aber ich bin hoffnungsvoll. Aber genau, also 2 Euro das Stück, das heißt 24 Euro für Servos, kann man machen. Messungen sind schwierig. Diese blauen Servos haben gefühlt ein wahnsinnig hohes Spiel. Also wenn ich die jetzt in die Hand nehme und einfach mal wackel, das fühlt sich nach einem sehr hohen Spiel an. Und die schwarzen haben viel weniger. Wenn man sie jetzt aber mal misst, und die quasi aus ihrer Auslenkung rausbewegt und dann das mal einfach die Grad, die ich es bewegen lassen kann, messe, dann sehe ich gar nicht so viel Unterschied. Also ja, okay, die sind irgendwie, die blauen Servos, die billigen Servos sind irgendwie 10% schlechter, aber das hat sich eher nach 50 bis 100% angefühlt. Ich glaube, da ist was an der Messung komisch. Ganz, ganz wichtiges Learning. Diese Servos mögen keine Kräfte quer zur Achse. Die sind dafür da, dass sie sich drehen. Die sind nicht dafür da, dass man ihre Achse verbiegt. Ich habe das hier mal in Pink eingezeichnet. Die erste Iteration dieser Katze, die hatte da vorne offen. Und das macht, dass wenn die Katze das Bein belastet, was sie praktisch immer tut, dass sich dieser Servo so durchbiegt entlang dieser lila geschwungenen Linie. Daran sterben die relativ zügig, auch wenn man die teureren nimmt. Deswegen hat die zweite Iteration jetzt so eine Gegenachse, die das quasi in der Holzkonstruktion ein bisschen hält. Dann gibt es noch so ein bisschen random Dinge, die ich gelernt habe. Montage ist schwierig. Schraubenzieher sind dick und ihr braucht manchmal Löcher, um an die Schrauben zu kommen, die ihr reinschrauben müsst. Plant die vorher ein, sonst steht ihr da mit dem Akkuschrauber. Tische sind rutschig. Auf so einem Holztisch läuft die nicht gut. Legt was drunter, was irgendwie antirutsch ist. Also diese Puzzleteilmatten für Kinder tun es ganz gut. Außerdem dämpfen die auch ein bisschen die Aufschläge auf den Tisch. Das tut den Motoren, glaube ich, auch gut. Und generell, Roboterkatzen sind empfindlich. Ich hatte die jetzt auf verschiedenen Events dabei. Durchschnittlich könnt ihr sie auf 2 Events mitnehmen in einer Tragetasche, bis sie einfach komplett kaputt ist. Deswegen gibt es jetzt eine Transportbox, die die Katze sehr, sehr nah umschließt, dass sie nicht so viele Schläge abbekommt. Außerdem ist so ein Ständer, wie er hier steht, ganz nützlich, weil wenn man da entwickelt, dann kommt es halt doch manchmal vor, dass die Servos sich plötzlich ausstrecken wollen, weil man irgendwo einen Winkel falsch kalibriert hat. Und ja, da hilft es halt einfach, wenn die Katze hoch genug schwebt, dass sie nicht ihren Motor gegen die Wand fährt. Ja, und damit komme ich auch in die Nähe meines Endes. Ihr kennt die Folie vom Anfang. Bastel- und Lernplattformen für große und für kleine Hacker. Wo sind wir denn da jetzt? Also für große Hacker, ja. Man kann da sehr viel Spaß mit Regelungstechnik haben. Wenn jemand sich mit Regelungstechnik auskennt und diese Katze besser balancieren lassen will, gerne. Ich kann es nicht. Orientierung im Raum fehlt noch, aber kommt hoffentlich noch. Ich möchte der Katze gerne noch einen Kopf spendieren. Und in diesem Kopf sollen als Augen dann so ein Ultraschallsensor sein. Damit müsste die Katze ja dann eigentlich in der Lage sein, irgendwie Wände zu sehen und, wenn man richtig cool ist, sogar sich eine Map, also eine Landkarte aufzubauen und sich dann vielleicht sogar zu orientieren mit, ah, diese Ecke kenne ich doch. Sowas wäre schon cool. Oder man baut eine Kamera drauf oder man baut einen LiDAR drauf. Ich glaube nicht, dass man da einen LiDAR drauf bauen kann. Man könnte ein Radar drauf bauen. Genau. Der Teil für kleine Hacker, naja, der fehlt noch ein bisschen. Ich kann sie momentan noch nicht fernsteuern. Ja, es fehlt ein relevanter Teil zum Fernsteuern. Ich habe noch keinen Akku gefunden. Ich bin immer noch auf der Suche nach einer Powerbank, die billig, klein und leicht ist und genug Strom liefert. Es gibt im Grunde genommen so Powerbanks, die sind eine Lithiumzelle, die umbaut sind mit Plastik. Die sind super geeignet, aber die liefern zu wenig Strom. Und dann kauft man einmal beim Chinesen und denkt sich einmal, da ist es jetzt praktisch, dass das alles räudiges Klump ist und keine Schutzschaltungen hat. Und dann haben die da eine Polyfuse eingebaut. Dann macht diese Powerbank einfach wirklich dicht, wenn du zu viel Strom ziehst, und meldet sich auch, die redet dann 30 Minuten lang nicht mehr mit dir. Das ist doof. Es gibt Powerbanks, die schaffen das, also 1 Ampere ist zu wenig, die Katze braucht durchschnittlich weniger als 1 Ampere, aber Peak manchmal mehr. 2 Ampere reichen völlig, aber die 2 Ampere Powerbanks sind alle zu schwer. Wenn man das findet und wenn man noch ein bisschen Software baut, dann kann man hoffentlich auch mal irgendwie übers Handy mit Bluetooth oder WLAN rumlaufen und ja, Laufmuster programmieren. Kann man schon machen, müsste man halt mal machen. Wenn jemand Webentwicklung kann, gerne. Sie kann stehen. Sie kann auch laufen. So ein bisschen. Und ja, wie machen wir da jetzt weiter? Die Katze ist Open Source. Baut sie nach. Hier unter GitHub findet ihr das. Ihr braucht nichts Unübliches, ihr braucht halt computermäßig Python und Pip. Ihr braucht einen Lasercutter und ein bisschen Leim und einen Schraubenzieher. Also nichts, was ein durchschnittlich ausgestattetes FabLab nicht hat. Ihr könnt auch nachher mal entweder hier noch vorbeikommen oder dann irgendwann an dem Assembly. Ich habe sie offensichtlich dabei. Und wenn jemand Ahnung von Regelungstechnik hat und heute noch einen Schunk mit mir trinken möchte, holt mich ab. Und damit bin ich auch an meinem Ende.
Vielen Dank für diesen Vortrag. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit für Fragen. Meldet euch und ich komme mit dem Mikrofon zu euch.
Hallo? Ah, hi. Vielen Dank für den Vortrag. Sehr cooles Projekt. Das hat ja schon große Ähnlichkeit mit Spot von der Bewegungsform her. Also so für ein paar Euro weniger auf jeden Fall. Thema Akku ist mir sofort in den Kopf gekommen. Du hast nach Powerbanks geguckt. Hast du auch nach reinen Akkus geschaut? Weil ich bin mir nicht sicher, hat der Pico eine Laderegelung eingebaut? Also kann der Akkus laden? Oder?
Er kann keine Akkus laden, soweit ich weiß. Ich habe über Modellbau-Akkus nachgedacht und ja, das würde gehen. Aber ich möchte es ganz gerne idiotensicher haben. Also gerade unter diesem Aspekt, dass Kinder damit rumbasteln können, möchte ich gerne irgendwas, wo man nicht mit einem Ladegerät rumbasteln muss, sondern einfach USB rein, das Ding lädt und gut ist. Und die Ladeelektroniken sind dann meistens, wenn man sie einzeln kauft, fast teurer als so eine billige Powerbank. Aber wenn da jemand irgendwie eine Quelle hat, gerne.
Ich Super, also tolles Projekt, bin super begeistert. Du hast vorhin erklärt, dass du die Strommessung machst und mit der Strommessung dann guckst, ob du auf dem Boden bist. Mhm. Jetzt hast du aber pro Bein ja eigentlich 3 Servos. Das heißt, du musst quasi diese 3 Servos zusammenrechnen. Dann sind die auch unterschiedlich ausgewinkelt. Das heißt, du kannst nicht einfach irgendwie einen Durchschnittswert machen. Was ist da deine Technik, um das quasi auszugleichen?
Du hast völlig recht. Ich nehme den Durchschnittswert. es ist tatsächlich gut genug, weil sie ja, solange die Katze halbwegs gerade steht, doch gleich ausgewinkelt sind. Und es funktioniert gut genug. Was viel cooler wäre, wäre da mal irgendwie eine Kraftzelle einzubauen, die dann wirklich Kraft messen kann. Aber da habe ich nichts... Also ich habe mich noch nicht ausreichend damit beschäftigt. Ich habe so ein paar Dehnungsmessstreifen. Da wäre meine Überlegung, ob man da vielleicht was bauen kann. Aber dann brauchst du halt plötzlich irgendwas, was ich mechanisch auch ein bisschen verbiegen kann unter Krafteinwirkung. Da hatte ich noch keine Idee. Wenn jemand eine Idee hat, baut sie nach, modifiziert sie. Und macht einen Pull-Request.
Okay. Du hattest vorhin erwähnt, das Rutschigkeitsproblem auf Tischen. Hattest du mal überlegt, einen Silikonüberzug oder so einen Gummischuh quasi vorne an die Fußspitzen zu machen? Und also ist das eine Idee, die irgendwann kommt, wenn du aus der Prototypenphase raus bist, oder gibt es einen Grund, das nicht zu machen?
Es gibt keinen Grund, das nicht zu machen, außer Faulheit. Also das ist
ein guter Grund.
Das ist wahrscheinlich die sinnvolle Lösung. Die Petoy-Nibbelkatze, die da ja signifikant als Vorbild gedient hat, die hat bei den Füßen keine runden Kappen, sondern die hat da 2 so Einbuchtungen und dann liegen da einfach kleine Gummiringe bei, die du da irgendwie 5-mal in der 8 rumlegst und dann hast du auch genug Gummi an den Fußspitzen, dass sie wohl nicht rutscht. Aber ja, irgendwie Gummi an die Füße machen ist wahrscheinlich die sinnvolle Lösung.
Jo, für Akku gibt es eigentlich eine einfache Lösung, wenn 3,7 Volt reichen. Da gibt es tatsächlich auf Ali auch Ladeschaltung für USB-C, die man einfach 2 Anschlüsse für die Batterie, 2 Anschlüsse für die Last, fertig.
Ich brauche tatsächlich leider 5 bis 6 Volt eigentlich. Also die Servos sind, ich glaube offiziell sind die sogar auf 6 Volt spezifiziert, aber die funktionieren alle auf 5 Volt genauso. Dem Raspi ist das, glaube ich, verhältnismäßig egal, wie viel Spannung ich in seinen Linearregler schiebe.
Auch das lässt sich lösen. 2 Akkus, einfach ein Umschalter, 2 Akkus parallel zum Laden und seriell zum Entladen.
Dann sind wir schon out of spec für die Servos, aber wahrscheinlich noch gut genug. Also tatsächlich habe ich da auch schon mal drüber nachgedacht. Dir fehlt dann immer noch die Schutzschaltung, glaube ich. Oder kriege ich dann eine Schutzschaltung hin, dass die nicht tief entladen werden?
Diskutiert es doch gerne
mal überlegen.
Später noch zu zweit aus. Gibt es noch weitere Fragen dazu?
Hallo. Sehr cooles Projekt, finde ich fantastisch. Kurze Frage, wie lange hast du eigentlich dran gearbeitet und brauchst man Robotics im Hintergrund, um das hinzubekommen?
Das ist eine gute Frage. Ich habe dieses Projekt seit 1,5 Jahren rumliegen, aber es liegt auch einfach sehr lange immer wieder. Ich denke, was da an wirklich Zeit reingeflossen ist, ich glaube, in das Design habe ich sicherlich irgendwie mal von einer Woche alle Abende quasi reinversenkt, dass ich das Design in einem sehr, sehr groben Prototypenstatus hatte. Ja, ich denke mal 2 Monate oder sowas, 1-2 Monate, wo ich wirklich, wenn ich am Stück dran gearbeitet hätte. Immer abends. Grob geschätzt.
Finde ich sau cool, sehr spannend. Ich habe eine Frage. Du hattest als deinen Vorteil oder als deinen Wunsch die dritte Achse gesagt. Hast du die beim Stehen und Laufen bisher tatsächlich irgendwie wirklich benutzt? Oder ist sie halt schön, dass sie da ist, aber so wirklich hast du sie eigentlich nicht benutzt?
So wirklich habe ich sie tatsächlich noch nicht eingesetzt, aber irgendwie auch schon. Für den einfachen Gang, also für Schritt, wo immer drei Punkte auf dem Boden sind, da habe ich sie ganz viel benutzt, weil die Katze die ganze Zeit hin und her schwankt. Und das geht natürlich nur, wenn du das auch machen kannst. Und für das allererste und was die Katze natürlich auch kann, sie hat also momentan das Video zum Laufen zum Beispiel, da habe ich einfach mich mit MicroPython hingeverbunden und habe die Funktion Walk aufgerufen. Es gibt auch eine Funktion Twerk, da wackelt sie quasi, also da beschreibt sie quasi einen Kreis in der Horizontalen. Dafür ist das auf jeden Fall nützlich. Ob das sinnvoll ist. Aber es ist cool.
Ich hätte auch noch eine Frage. Wie schnell läuft denn der Reglo ungefähr? Sind es ein paar hundert Hertz oder Kilohertz?
Ich glaube momentan mit 100 oder mit 50 Hertz. Und dann schreit er mich regelmäßig an, dass ich meine Zykluszeit verletze, weil es ist halt doch irgendwie MicroPython und gar nicht so hochperformant. Aber ja, irgendwie so 50 bis 100 Hertz, glaube ich.
Gibt's noch weitere Fragen? Super, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann vielen Dank für deinen Vortrag und nochmal einen kräftigen Applaus, bitte.
Dankeschön.